Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als Finanzberater an die Spitze Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen Gast habe. Ja, es geht um ein Interview mit Davo Horváth, der ist Inhaber und CEO, also Vorstandsvorsitzender der Honorarfinanz AG in Karlsruhe. Lieber Davo, ja, vielen Dank, dass du heute in meiner Podcast-Episode mit dabei bist und den Hörern vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben kannst in deine Erfolgsgeschichte und in deine Erfolgsgeheimnisse. Also erstmal herzlich willkommen.
Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
Hallo Markus, ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, wir beide haben uns, ich meine, das muss so irgendwie 2017 gewesen sein, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Da warst du bei uns in Northeim, hast dich mal besucht auf einem dreitägigen Workshop. Und wenn ich mich recht entsinne, du kannst die Zahlen gerne korrigieren, war es so, dass du zum damaligen Zeitpunkt 2017 irgendwie so um die 5 Geschäftsstellen hattest mit deinem Unternehmen. Und heute, 2020, war ich gerade nochmal auf deiner Internetseite, habe ich gesehen, dass dort mittlerweile 21 Geschäftsstellen stehen mit ja annähernd 30 Honorarberatern. Das ist ja doch ein beachtliches Wachstum, was du da hingelegt hast. Ja, und da freue ich mich, dass wir heute vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen und du uns so ein bisschen deine Geheimnisse verraten kannst.
Mache ich gerne, ja.
Das ist doch prima. Davo, vielleicht erzählst du einfach mal den Hörern so ein wenig, vielleicht ein kurzer Abriss mal, wie bist du in die Finanzbranche reingerutscht? Wie ist so deine Historie? Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Abriss geben.
Naja, ob du es glaubst oder nicht, ich bin in die Finanzbranche als Quereinsteiger reingekommen. Und wie es so ist als junger Kerl, kam ich in den Strukturvertrieb rein. In den Bekannten mit 4 Buchstaben, ja.
Ah, okay.
Und ich fand es aber sehr interessant, was da gemacht wurde damals. Ohne Ahnung, sage ich mal, ohne Ahnung Verstand. Inspiriert haben mich eigentlich so die erfolgreichen Menschen oder ich dachte zumindest, dass sie erfolgreich sind. Aber der Direktor war, glaube ich, schon sehr erfolgreich von der Niederlassung und mein Agenturleiter. Und es hat mich so inspiriert, in den jungen Jahren schon solche Erfolge zu haben. Und ja, ich habe natürlich erfahren, wie die ihr Business machen, ja, mit Beratung, Vermögensberatung, und habe dann auch dort Schulungen besucht, die natürlich sehr vertriebsorientiert waren. Es ging ja faktisch dann darum, dass ich in meinem bekannten Freundes Familienkreis die ersten Gehversuche starte. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen unwohl gefühlt, ja, meine Eltern darauf anzusprechen und Freunde, Bekannte, ja. Und habe dann so nach, ja, was war's? Also das war 1995 der Start und dann 98 entschieden, nee, da brauche ich doch ein bisschen mehr Substanz. Habe dann eine Ausbildung gemacht bei der Allianz in Stuttgart, ganz klassisch, Versicherungskaufmann gelernt. War eine tolle Zeit bei der Allianz. Nach der Ausbildung war dann aber auch für mich wieder klar, das ist jetzt auch nicht so mein Ding, abends irgendwelche Hausrathaftigkeit-Z-Verträge umzudecken, zu verkaufen und nebenbei noch eine Lebensversicherung, dann eine Unfall mit Prämienrückgewähr zu platzieren als Geldanlage, war also nicht so meine Welt. Habe dann auch sofort nach der Auszubildendenzeit ja, eine Alternative gesucht und bin dann tatsächlich hier in Karlsruhe bei einem regionalen, nennen wir es mal, hat sich als Unternehmensberater deklariert, Unternehmensberatung für Zahnärzte. Ja. Und irgendwie fand ich das interessant und habe mich dann beworben und tatsächlich haben die halt dann, ja, sag ich mal, einen freien Mitarbeiter gesucht, der halt mit dieses Klientel betreut, ja, und ich war jung, ja, brauchte das Geld.
Und, ja, okay.
Sehr interessant, wusste zumindest Zahnärzte, ja, verdienen doch recht viel, ja, und dann habe ich da einfach gesagt, okay, auch wenn ich nicht, keine Ahnung habe über diese Zielgruppe, ich mache es einfach und so ging das dann los, ja, und ich bin damals dann habe ich mir natürlich nicht getraut, erfolgreiche Zahnärzte als Mitte-20-Jähriger zu beraten und habe natürlich dann angefangen, meine Altersklasse zu suchen bei den Zahnärzten. Wo habe ich die gefunden? Logischerweise an der Uni. Ja? Das heißt, ja. Ich bin in die Uni gedackelt. Man sagt ja, ja, das ist ja wie bei MLP, ja, kann man ungefähr so sehen. Und habe dann dort Vorträge gehalten, mit einem Steuerberater übrigens damals zusammen. Wir haben das genannt so Steuer, Recht und Finanzen, ja, oder BWL. Und so habe ich dann junge Zahnärzte kennengelernt, habe die dann versorgt mit Berufsunfähigkeit, bisschen Haftpflicht, Krankenzusatz. Und das ging dann so weit, dass ich sie irgendwann, ein Zahnarzt konnte sich relativ zeitnah nach dem Studium selbstständig machen, also im Prinzip nach 2 Jahren Assistenzzeit, konnten die sich schon selbstständig machen. Und viele haben es dann auch gemacht. Und dann habe ich die Leidenschaft zur Existenzgründungsberatung von Zahnärzten kennengelernt. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und so habe ich mir dann über viele Jahre, oder ich habe über 100 Praxen niedergelassen, Neugründungen, Übernahmen, habe eine tolle Beziehung zu meinen Kunden gehabt, habe natürlich, weil ich die niedergelassen habe, natürlich auch die gesamte Finanzdienstleistung dann bei denen platzieren können. Das heißt, eine sehr starke Cross-Selling-Quote gehabt. Natürlich alles dann mit Lösungen bedient, die man halt zur Verfügung hatte. Damals bei den Zahnis waren das so die Briten, Clerical Medical, Standard Life. Das war ziemlich hip bei denen.
Okay.
Und ich glaube, da muss ich sagen, schon auch sehr viel Geld. Ich kann mich erinnern, 2004, als das mit der Steuerfreiheit dann gekippt wurde bei Lebensversicherungen, kann ich dir sagen, ich habe damals als junger Kerl, ich glaube, 300.000 Euro verdient. Ja, also unglaublich.
Wow, Zeit. Hammer. Ja.
Kerl, ja. Dicke Autos schon gefahren in jungen Jahren. Und nur irgendwann kam die Frage von meinen Kunden, hey Davor, wie kann es denn sein, dass ich da schon in diesen Vertrag, in diesen Altersvorsorgevertrag schon so viele Jahre einzahle und so viel Geld eingezahlt habe und da ist ja nur die Hälfte drin. Da musste ich mich irgendwie rechtfertigen. Ja, du hast ja am Anfang so Provisionen gezahlt an mich. Und ja, das dauert ungefähr so 10-12 Jahre, bis man dann so das einbezahlte Geld drin hat. Aber irgendwie habe ich mich dabei tatsächlich auch unwohl gefühlt. Und 2008 gab es ja dann die Finanzkrise und plötzlich wurden dann auch viele andere Dinge irgendwie, haben sich nicht so entwickelt, wie sie uns vollmundig versprochen wurden als Finanzmakler. Ja, die haben ja immer diese Produktpräsentatoren von Alte Leipziger Allianz und Claro de Mendel, haben immer das Tollste erklärt, wie toll die Produkte sind. Und wir dachten, das, was wir vermitteln, sei ja wirklich gut für unsere Klienten. Also ich habe immer darauf geachtet, nach bestem Gewissen, ja, das zu vermitteln, ja. Zu beraten. Aber ich habe natürlich schon vor auch gemerkt, der Zahnarzt sagte, hey, Davor, ich möchte mal Geld anlegen und was habe ich platziert? Die nächste Police, ja. Ich möchte wieder Geld anlegen, nochmal eine Police platziert, immer nur Policen platziert, ja. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, das kann es ja alles nicht sein. Ja? Und nach der Finanzkrise war es halt so, ist das Thema Honorarberatung so ein bisschen aufgeploppt. Ja? Und ich habe mir irgendwann 2009 dann die Frage gestellt, wie machen wir denn weiter? Und dann bin ich an ein Seminar gekommen. Das war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war in Freiburg. Da war ein Berater, ein sehr erfolgreicher. Und der hat uns 2 Tage in einem Workshop erzählt, wie hoch die Kosten in diesen ganzen fondsgebundenen Versicherungen sind. Ja? Und warum das alles nicht funktioniert beim Kunden. Und ja, warum man damit eigentlich langfristig hat nur einer was davon, nämlich der, also das Unternehmen, der Produktaufleger. Und der Berater, aber der ist auch nur im Prinzip Mittel zum Zweck, ja, er haftet für die Provisionen, ja, und ist nachher der Buhmann, wenn der Kunde sagt, hey, das ist ein Scheiß, was du mir da verkauft hast, ja, und so habe ich nach diesen 2 Tagen Seminar, es war irgendwann im Frühjahr, um die Zeit 2009, ja, habe ich dann gesagt, okay, ich werde mein Business nicht mehr auf diese Art und Weise weiter betreiben.
Also hast du von heute auf morgen dann so radikal die Entscheidung getroffen, raus aus der Provisionsreihen in die Honorarwelt?
Absolut, das war eine knallharte Entscheidung. Es war nur so, dass sich bei dem, der uns das gezeigt hat, wie er dann Honorarberatung vorgelebt hat, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil der hat relativ hohe Honorare angesetzt, extrem hohe. Da habe ich mir dann auch gedacht, naja, das hat ja dann auch keinen riesen Mehrwert mehr. Ja, ist zwar ein bisschen besser wie der Provisionstarif, aber so viel besser auch nicht, ja. Und dann sind wir natürlich zu einem Verbund, ja, kannst du sagen, der VDH, Verbund der Honorarberater. Und dort war es wieder so, dass es am Ende vor lauter Ethik und vor lauter Seriosität, hast du dich natürlich gefragt, wie sollst du denn damit erfolgreich sein?
Geld verdienen, ja, ja, okay, ja.
So, und dann haben wir aber so einen Mittelweg gefunden, ja. Wir haben gesagt, okay, es muss doch einen Mittelweg geben zwischen ethisch sauber, seriös, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich. Und dann gingen halt die ersten Gehversuche los. Ich kann dir aber auch sagen, ich habe damals erstmal so Wucher, auch relativ hohe Honorare angesetzt und kannst dir denken, was passiert ist. In meinem ersten Jahr habe ich, glaube ich, so 60 1.000 Euro in den Sand gesetzt, also Honorare in dem Volumen aufgerufen, wo der Kunde sagte, du bist verrückt, ja. Das heißt, ich bin mit dem Preis gekommen, anstatt mit dem Nutzen-Vorteil, den du dir da nicht, ja, und damit, wenn du so vorgehst, verschießt du erstmal, ja. Man lernt aber draus, ja, und so habe ich dann halt gelernt, wie man auch erfolgreich sich, seine Leistung, den Nutzen den Kunden kommuniziert und damit natürlich dann angemessene Honorare verdient. Ja. So, und so ist dann entstanden über die vielen Jahre, wie gesagt 2009 in die Honorarberatung umgestellt und heute sind wir im Jahr 2020. Das heißt, ich bin jetzt hier 11 Jahre in der Honorarberatung und über die Zeit habe ich die Prozesse verfeinert, optimiert und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit Erfolg habe als Einzelperson. Und
ja.
Merkt, dass ich immer das Gleiche erzähle dem Kunden und dass der Kunde es immer haben will. Dann dachte ich mir, naja, wenn ich das hinkriege, ja, dann kriegt es auch jeder andere hin. Ja. Und dann habe ich halt die ersten Gehversuche gemacht mit Beratern, wie ich gesagt habe, die sich auch für Honorarberatung interessiert haben und habe denen den Prozess an die Hand gegeben, wie ich es mache und die haben es dann auch gemacht und hatten genauso Erfolg. Naja, und heute werden es jetzt immer mehr und so ist die Geschichte entstanden. Ja. So bin ich zur Honorarberatung gekommen und so kommen ja immer mehr in meinem Umfeld zur Honorarberatung. Ich habe im Prinzip die Prozesse heutzutage extrem verfeinert.
Okay.
Partner arbeiten klar strukturiert nach diesen Prozessen, nach dieser Investmentphilosophie. Wir leben also eine klare Investmentphilosophie und haben damit alle sehr guten Erfolg. Wie gesagt, es gibt keine Stornohaftungszeit mehr, es gibt auch keine unglücklichen Kunden mehr, die Sachen funktionieren, sie machen Spaß, also auch die Lösungen beim Kunden. Das ist eine hohe Wertschätzung, ja, die ich so früher nicht kannte und es ist einfach toll. Also ich würde nie wieder tauschen wollen und bin echt happy, dass es diese Möglichkeit gab und dass ich die letztendlich angenommen habe damals. Das ist so meine Geschichte,
ja.
Ausgeholt, aber das war jetzt so grob meine Geschichte. Ich habe auch studiert natürlich noch dazwischen Wirtschaft, Finanzen in den irgendwo 2000 zwischen, also in der Zeit, ja. Also das heißt, ich habe noch mein Know-how verfeinert. Bevor ich in die Honorarberatung übrigens gegangen bin, habe ich das Studium gemacht und wie gesagt, aber das war es dann und dann die volle Fokussierung auf dieses Geschäftsmodell, ohne zu wissen, was eigentlich auf mich zukommt. Das war ja damals 2009, wurde man ja noch ein bisschen müde belächelt. Auch mit dem Thema ETFs wurde ich müde belächelt. Heute
ja.
Eigentlich keiner so richtig mehr, ja, sondern gucken, wie macht denn der das? Was ist denn sein Erfolgsgeheimnis? Wieso funktioniert denn das so gut bei dem? Ja, vielleicht können wir ein bisschen drüber reden.
Ja, das können wir auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, das Thema Nutzen. Das ist also auch ein Thema, wo ich ganz oft mit Beratern drüber spreche, dass natürlich das Zusammenspiel des Kunden, den du berätst und den du erreichen möchtest und für den du eine gute Dienstleistung bieten möchtest und dein Nutzen, das muss einfach total gut matchen und zusammenpassen. Und je größer der Nutzen, desto erfolgreicher bist du. Wie würdest du denn das für dich definieren? Ich meine, du hast gerade schon so ein bisschen von den Zahnärzten gesprochen. Wie sieht denn so ein Kernkunde, so ein typischer Kunde für dich aus und wie sieht der Nutzen genau aus, den du dann rüberbringst für den Kunden? Hm.
Gut, ich habe ja, das ist jetzt einfach so entstanden damals, ja, wie gesagt, an Zahnärzte gekommen. Es hätte aber auch jede andere Zielgruppe sein können. Die Zahnärzte sind jetzt nicht die solventeste Zielgruppe, da gibt es viele ganz andere, ja. Aber ich bin da halt treu geblieben und bin natürlich mit dieser Zielgruppe in der Lebensphase mitgewachsen. Ein Zahnarzt hat eine klare Lebensablaufphase, ja. Er studiert, ja, so und so viel Semester, dann macht er Assistenzzeit 2 Jahre, dann ist er angestellt, dann macht er sich selbstständig, dann macht er Kinder, baut Haus, dann ist er etabliert, erfolgreich und irgendwann gibt er die Praxis ab. Also das ist so ein ganzer Lebenszyklus. Und für diesen Lebenszyklus biete ich halt ein gesamtes Konzept. Ja. Aber ich kenne meine Zielgruppe halt ganz im Detail. Das ist, geht so weit, dass ich mich besser mit den Zahlen von Zahnarztpraxen auskenne, wie deren Steuerberater.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
das heißt, ich kann die auch über die Finanzberatung hinaus mit Zahnärzten reden, über ihre Praxis, über ihre Kennzahlen. Ich weiß, wenn die Personalkosten über 30% sind, dass, dann kann ich sagen, Kunde, guck mal, im Vergleich zu deinen anderen Kollegen hast du zu hohe Personalkosten. Woran liegt das, ja? Oder dein Verhältnis GOZ-Umsätze zu KZV sind nicht im Einklang oder, ja. Also ich weiß, wie die ihr Geld verdienen, mit was sie ihr Geld verdienen. Ich kenne ja sogar, was die abrechnen, ja, pro Behandlungsdienstleistung, ja. Also ich spreche deren Sprache, ich interessiere mich für ihren Job, die Ängste, Herausforderungen, die sie damit im Alltag haben. Jetzt Corona-Krise, ich konnte denen jetzt Liquidität simulieren anhand einer Finanzplanung. Das heißt, wo liegt der Break-Even und das Thema Fördermittel, wie man die jetzt in welcher Größe macht, Sinn. Und der eine braucht sogar gar keine, weil es locker langt und so. Ja, also das sind so die Dinge, die du dann halt, wenn du in der Zielgruppe unterwegs bist, du solltest also nicht nur dich mit den finanziellen Dingen auskennen, sondern auch sich über ihn, sein Business interessieren und auskennen. Das ist natürlich dann so die Königsdisziplin.
Ja, du hattest gerade auch über Prozesse gesprochen, also dass die Prozesse für dich ja funktioniert haben. Du bist allein erfolgreich gewesen und dann hast du dir gedacht, naja, wenn die Prozesse für mich funktionieren, dann werden sie auch für andere Berater funktionieren. Wie würdest du denn sagen, gibt es, was ist wichtiger? Ist es die richtige Zielgruppe und Spezialisierung oder ist der Prozess das Wichtigste oder ist es dieses Zusammenspiel, dass du also im Prinzip dich auf eine Zielgruppe konzentrierst, die Sprache sprichst, genau die Herausforderungen und Träume und Wünsche kennst und dann noch einen gleichbleibenden Prozess hast, der immer wiederkehrend gute Ergebnisse liefert? Oder wie würdest du es beschreiben? Ist es dieses Zusammenspiel?
Absolut. Also das ist definitiv ein Zusammenspiel. Klar, es beginnt natürlich sicherlich, wen will ich denn in Zukunft beraten? Wo, ja, mit wem kann ich mich identifizieren? Wo habe ich Interesse an welcher Gruppe? Ja, das heißt, du musst ein klares Bild von deinen zukünftigen Kunden haben. Ja. Und natürlich musst du gucken, kannst du mit denen auch Geld verdienen. Das bringt ja nichts, jetzt irgendeine Zielgruppe sich auszuwählen, die aber gar kein Potenzial hat.
Ja. Ja.
Zahnärzte ist jetzt so, sie haben nicht die höchste Einkommensklasse, aber eine sehr gute, ja. Aber es gibt andere Facharztgruppen, die verdienen noch mehr. Aber ich weiß, was ein Zahnarzt im Schnitt verdient. Ja, die liegen so bei 150.000 brutto zu versteuern. Das. Ich habe mich eher auf die 50% drüber auch spezialisiert. Das heißt, meine Klienten liegen eher im Schnitt bei 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Und dann kannst du damit gut arbeiten. So, dann brauchst du Prozesse natürlich, um die zu bedienen. So, wir haben relativ ein einfaches Dienstleistungsspektrum. Ich bin kein Bauchladen, ja, sondern ich biete eigentlich drei Dienstleistungen an. Das ist die Finanzplanung, also Financial Planning Dienstleistung, die aber in sich natürlich hochkomplex ist, ja.
Ja.
Du kennst halt das gesamte Zusammenhang der Finanzen des Zahnarztes, ja. Und daraus leitest du Empfehlungen, Maßnahmen ein. So, das ist das eine. Daraus resultiert auch dann unser nächster Baustein. Das ist die Altersvorsorgeberatung, ja. Jeder muss halt irgendwie für später was tun, ja. Das ist ein Kernthema. Und alles mündet am Ende. Und das ist halt unser Hauptthema, ist natürlich die unabhängige Anlageberatung, ja.
Okay.
Ein Institut für unabhängige Honoraranlageberatung. Das ist ja der Kern des Ganzen, aber diese zwei Dienstleistungen noch drumherum, ja, runden die Sache ab. Und das braucht der Zahnarzt. Der Zahnarzt braucht jetzt in dem Fall einen Überblick über seine Einnahmen, Ausgaben privat, über seine Vermögensstände, über seine Verbindlichkeiten. Er will wissen, wann bin ich denn frühestens entschuldet, macht Sinn hier Sonder zu tilgen, dies und jenes. Wann bin ich denn finanziell unabhängig frühestens, ja, wenn ich durchziehe. So, die kannst du nur beantworten, die Fragen, wenn du halt dann ja, eine Finanzplanung hast, dass alles durchprozessiert ist an der Stelle und das, man hat im Jahr zwei Meetings mit dem Kunden, nennt sich Fortschritt-Meetings, ja, und das kannst du dann an der Finanzplanung mit ihm besprechen und du motivierst ihn dann zu investieren in sein Depot, ja, in sein ETF-Depot, das ist ja unsere Spezialisierung, sodass er, ja, je reicher er wird, umso mehr haben wir auch davon, ja. Das ist unser Ziel, wir verhelfen, unsere Mission ist, unsere Klienten finanziell unabhängig zu machen, ja.
Also das ist so die Headline, die oben rüber steht, diese finanzielle Unabhängigkeit, okay.
Genau, so, und die betrifft, aber ich Davo Hormat, berate jetzt Zahnärzte, ich glaube, noch ein Kollege unter den Partnern, die anderen beraten aber auch andere Zielgruppen,
also
die Honorarfinanz oder meine Company ist ja nicht jetzt allein für Zahnärzte das Unternehmen, sondern das ist jetzt meine Zielgruppe, aber jeder unserer Partner hat eine spezielle Zielgruppe, beziehungsweise wir trainieren das, ich helfe denen, eine Zielgruppe zu generieren, was natürlich nicht so ganz einfach ist, aber jeder hat eine andere Zielgruppe.
Okay, ja, absolut spannend. Aber eine andere Zielgruppe, aber dann schon auch wieder, ist immer das Gleiche, dass sich jeder Berater schon versucht, so ein Stück weit zu spezialisieren auf einen Bereich und mit deinem Prozess, der etabliert ist, um dann halt erfolgreich am Markt zu sein und den Kunden halt den größtmöglichen Nutzen zu liefern.
Genau, also die, sage ich mal, der Werkzeugkasten, den gebe ich vor. Ich habe einen Werkzeugkasten für meine Berater, zeigt denen auch, wie sie den bedienen, ja. Und dann haben sie alles Handwerkszeug, um, sage ich mal, ihre Klienten mit der gleichen Mission, ja. Also Mission ist ja für alle, wir helfen dir, lieber Kunde, finanziell unabhängig zu werden, ja. Dann, wenn du es willst, ja. Und das ist dann wie im Fitnesstraining, ja. Du nimmst dir einen Coach an die Hand, der dir einen Trainingsplan macht, der dir einen Ernährungsplan macht und der dich zum Erfolg peitscht. Und so ist es bei uns. Es gibt einen Plan, ja, einen Finanzplan, einen strategischen Plan, einen Investmentplan. und dann peitscht man den Kunden halt zum Erfolg, sodass er halt sein Ziel erreicht, was er sich gesetzt hat.
Ja. Okay, ja.
Also ohne Interessenskonflikt, das ist halt das Wichtigste. Das heißt, die Leistung, die Dienstleistung wird direkt honoriert mit laufenden Honoraren, mit einmaligen Honoraren, Punkt. Es gibt keine versteckten Gebühren, Provisionen, nichts. Ja.
Sehr, sehr spannend. Ein Geheimnis musst du mir auf jeden Fall mal verraten, Davor. Ab und zu, wenn wir mal Kontakt haben, wir treffen uns ja auch gelegentlich mal oder per Facebook schreibe ich dich mal an oder über WhatsApp und dann höre ich immer mal wieder, ich bin gerade im Urlaub. Also du machst regelmäßig richtig schön viel Urlaub. Wie schaffst du das? Du bist ja schon ein Machertyp, wie ich so immer wieder festgestellt habe. Bringst die Sachen nach vorne, tust viel und entwickelst dein Unternehmen weiter. Auf der anderen Seite genießt du aber auch noch die schönen Dinge des Lebens. Wie bringst du das in Einklang?
Naja, das ist auch wieder rein eine Planungssache. Ich meine, du musst halt mal deinen Urlaub einplanen übers Jahr. Und es ist so, also ich mache ungefähr 10 Wochen im Jahr Urlaub. Ja? Ich hatte jetzt gerade letzte Woche wieder Osterurlaub halt. Ich hatte Faschingsferien, ja. Also es ist immer so, ich nutze immer die Ferien, um Urlaub zu machen, ja. Und somit kommt man, ohne dass man es merkt, auf knapp 10 Wochen im Jahr.
Okay.
Ich die halt nur einplanen. Also ich plane mein Business mit meinem Outlook-Kalender, ja. Und dann wird halt der Urlaub fürs ganze Jahr geplant und dann findet er halt auch statt, ja. Punkt. Und ich brauche auch die Erholungsphasen. Dazwischen gebe ich halt Vollgas. Das ist sicherlich, also ich habe ungefähr so eine 6-7-Wochen-Taktung, 6-7 Wochen Vollgas und dann eine Woche Pause. Beziehungsweise im Sommer mache ich immer klassisch 3 Wochen Pause, aber das brauche ich, weil sonst würde ich natürlich verbrennen. Was ich natürlich nicht habe, es ist schon dann auch sehr anstrengend dazwischen. Das ist also vergleichsweise, also ich fange halt morgens an, Mittagspause habe ich in dem Sinn nicht und ziehe halt durch bis 19, 20 Uhr jeden Tag.
Okay, ja.
Freitag, so und irgendwann geht ja dann aber auch halt die Puste aus und darum brauche ich diese Auszeiten und wie gesagt, es ist eine reine Planungssache und ich kann es nur jedem empfehlen, die Welt geht nicht unter. Man glaubt es immer, auch als Einzelkämpfer, nee, das ist, ich muss halt dazwischen halt dann produktiv sein, einkommenswirksame Handlungen haben, sollten mein Tag über sein und nicht irgendwelche administrativen Dinge zum Abarbeiten, die nichts bringen, ja? Sondern dein Tag muss immer irgendwie einkommenswirksame Handlungen haben. Ne? Das heißt, ich muss irgendwelche Termine vorbereiten, Akquise-Strategien, Telefonate führen mit Kunden, Social-Media-Aktivitäten machen, die mir zu neuem Umsatz führen, ja. Oder ich in meinem Fall neue Berater gewinnen und so weiter, ja. Und die Zeit nutze ich halt eben sehr effektiv.
Okay.
Und beschäftige ich mich nicht mit Dingen, die mir nichts bringen oder die nur Zeit kosten. Ja, das mache ich halt eher weniger.
Okay, ja. Aber das stimmt schon. Also die Welt dreht sich auch weiter, wenn man mal nicht im Geschäft ist oder im Business. Und wenn man nach 1-2 Wochen wiederkommt, merkt man, ach, ist eigentlich gar nicht viel passiert. Jetzt kann man wieder mit Vollgas und voller Energie weitermachen. Ja, also man verpasst ja nichts in dem Sinne.
Ja. Ne? Also gerade wenn immer dieser Tag, jetzt nehmen wir mal der Ostermontag, ja, dann sind es ja 4 Tage. Wenn du jetzt 4 Tage nicht oder Urlaub machst, dann fällt es ja gar nicht auf. Ja. Also somit, wie gesagt, wenn man sich das ein bisschen einteilt, vernünftig, dann ist alles okay und es ist super machbar.
Ja, prima. Ich sehe dich super oft in den Social-Media-Kanälen, da bist du relativ stark unterwegs. Du machst regelmäßig Videos an der Börse in Frankfurt, die aufgezeichnet werden, schreibst auch im PR-Bereich, also schreibst Artikel für unter anderem auch Zahnärzte-Magazine. Und ich habe jetzt das natürlich auch verfolgt, wir sind jetzt ja bald... Ja, wie bezeichnet man das denn? Du bist ja im selben Verlag jetzt und wirst auch bald ein Buch herausbringen, im Finanzbuchverlag, wie ich gesehen habe. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, zu dem Autorenvertrag. Du tust ja super viel für dieses Thema Expertenstatus. Wie wichtig ist das für dich oder auch für einen Finanzberater? Wie schätzt du das ein? Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also wie nehmen das die Kunden auch wirklich wahr, dass du so als Experte richtig wahrgenommen wirst?
Ja, schon. Wir sind mit unseren Anlegern sehr intensiv in Kontakt über unseren Investor-Letter. Der geht 1-2 Mal im Monat raus an den Kunden. Ja, das ist so ein personalisierter. Jeder Berater, also wir als Unternehmen schreiben den für unsere Berater und dann kriegen deren Kunden mit dem Bild vom Berater, meine kriegen mit meinem Bild diesen Investor-Letter und sehen dann, was dann für Aktivitäten gemacht werden und die nehmen das schon wahr und erzählen das natürlich, hey, mein Berater hier an der Börse und hier, der hat das hier geschrieben klar, sage ich mal, Zielgruppen, solvente Zielgruppen, die wollen halt auch mit Experten zusammenarbeiten.
Ja. Ja.
Ja, die haben dann Anspruch, wenn man jemanden auch honoriert, dann will man auch mit einem Profi zu tun haben. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Es muss natürlich nicht jeder tun. Es gibt jetzt, sage ich mal, Finanzmakler, die einen gigantischen Bestand haben, ja. Was weiß ich, die haben das dann gar nicht nötig, vielleicht groß hier so die Trommel zu schmeißen. Aber für jeden, der sich, sage ich mal, ja, ein Business aufbauen will, muss lernen, sich halt professionell zu vermarkten und dem Markt halt eben einen Wert bieten. Und das kriegt man halt heutzutage, gerade mit Social Networking, sehr gut hin. Ja, du kannst ja kaum jemanden so effizient und in der Masse erreichen wie über die sozialen Netzwerke. Ja. Aber wir machen einen Mix zwischen Offline- und Online-Marketing. Wir halten auch viele Endkundenveranstaltungen, Live-Seminare, wo uns die Interessenten live sehen, aber natürlich auch die sozialen Netzwerke. Und das ist halt, ja, es ist anstrengend und man muss das wollen. Ich bin eigentlich vom Wesen her gar nicht so ein Typ, der so gerne hinsteht, ja, und sowas.
Okay. Tut.
Aber mir sagte mal einer da, wo, wenn du es nicht tust, macht's ein anderer und der macht's halt richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, dann mache ich's halt, ja. So auf meine Art und Weise halt, wie ich es halt mache. Ja, das kann man sicherlich alles noch viel besser machen, aber ja, das hat dazu geführt, dass man seinen Bekanntheitsgrad auch von dem Unternehmen halt steigern kann und ja, Sogwirkung entsteht. Wir haben halt dadurch im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern eine relativ hohe Anfragequote übers Internet auch. Ja? Mhm. Finanz, ja, von potenziellen Anlegern halt eben. Ja? Also faktisch deutschlandweit werden wir kontaktiert halt, weil wir anscheinend Experte sind in dem, was wir tun, ja.
Ja, na das klingt doch super. Da können wir vielleicht gleich nochmal, hätte ich auch nochmal vielleicht so ein, zwei Fragen so zum Thema Offline-Online-Marketing. Aber mich würde natürlich eine Sache noch brennend interessieren, falls du schon etwas dazu sagen kannst. Worum wird es denn in deinem Buch gehen und wann kann ich es in der Hand halten?
Ja, vielleicht ein bisschen enttäuschend für dich, aber auch vielleicht interessant. Ja, es geht um die Zielgruppe, ja, die ich bediene. Also jetzt meine Zielgruppe. Es geht um die Zahnärzte, ne? Und es gibt kein einziges Buch, wo der Zahnarzt ja mal nachlesen kann, was er da finanziell tut, ob das richtig oder gut ist, ja, in der Lebensphase X. Und es wird ein Buch sein, wo der Zahnarzt, wenn er sich gerade in der Lebensphase X befindet, also sage ich mal, er ist gerade in der ja Mitte 40, ja, mitten im Saft und sehr erfolgreich. Und dann passieren ja gerade die meisten Fehler, wenn sie alle richtig viel Geld verdienen.
Ja.
Auch falsche finanzielle Entscheidungen und auf die werde ich eingehen und werde Ihnen Lösungen aufzeigen, was Sie lieber nicht tun sollen und was das Erfolgsgeheimnis ist, mit dem Ziel eben, also das Buch, wie es noch heißen wird, wissen wir selber noch nicht, das ist mit dem Verlag, ja, das gibt einen Untertitel, aber unsere Facebook-Gruppe heißt ja Finanzprophylaxe für Zahnärzte, ja, mal schauen, ob das Buch am Ende so auch heißen wird, aber ja, das wird ein tolles Nachschlagewerk sein. Ein Fachbuch für Zahnärzte, wo es um ihr Geld, um ihre Finanzen geht, was es so noch gar nicht gibt. Darum hat auch der Finanzbuchverlag war sofort mit an Bord und fand es von der Idee super. Es gibt, was weiß ich, über 60, 70.000 Zahnärzte und die haben sich wahrscheinlich ausgerechnet, wenn da nur die ein Viertel davon dieses Buch haben will, weil es gibt ja keins dazu.
Genau, dann passt es auf jeden Fall.
Es passen, ja, so denke ich. Ich bin selber gespannt. Ich bin wirklich selber gespannt. Ja, also es ist aber. Ich glaube, es ist ein tolles Nachschlag. Und wie gesagt, jeder Zahnarzt, er hat halt wenig Zeit, viel Geld, ja, vertraut dann irgendwie. Und viele stellen halt fest, dass oft die Entscheidungen, die man dann mit seinem vertrauensvollen Berater getroffen hat, leider nicht in ihrem Interesse waren. Oft, ja. Und so ist die Enttäuschung oft da. Und es wird viel Geld verbrannt bei den Zahnärzten. Und da will ich einfach mit dem Buch helfen, dass Finanzen eigentlich sehr einfach sein können, wenn man sich aufs Wesentliche konzentriert und die zwei, drei Dinge richtig macht, die zu richtig zu tun sind. Und ich glaube, das können wir vorstellen, dass es gut ankommen wird.
Ja. Ja, das zieht sich ja so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, ne? Das ist, merke ich auch immer wieder in den Gesprächen mit Finanzberatern, wenn ich so im Coaching bin. Es hat eigentlich viel mit dem Fokus zu tun. Deswegen überrascht es mich jetzt ja nicht, dass es ein Zahnärztebuch bei dir wird. Weil ich sag mal, du sagst ja selbst, Fokus, eine bestimmte Zielgruppe mit einem klaren Prozess, kein riesen Bauchladen, das ist ja alles eine klare Fokussierung. Und genauso auch sagst du jetzt, naja, der Zahnarzt muss das eigentlich genauso machen. Der braucht nicht ein super komplexes 1000 Produkte, sondern er muss sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und dann wird das für ihn finanziell auch gut ausgehen.
Ja. Absolut, ja. Und wir haben schon, wie gesagt, wirklich echte Beispiele. Also wir machen Millionäre sozusagen und es funktioniert einfach super und die sind total happy. Und wenn sie nur die, es ist wie gesagt, es ist wie ein Fitnesstrainer, er macht ja einen Plan, er ist ein Ernährungsplan, einen Fitnessplan. Wenn du dich daran hältst, wirst du Erfolg haben. Wenn du nur einmal zum McDonald's gehst, zum Döner, dann ja, wird es nicht funktionieren. Oder wenn du Trainingseinheiten auslässt und so, ja, buchen die uns und bezahlen die uns und wir helfen ihnen, ja, einfach reich zu werden, ja, finanziell unabhängig zu werden, sodass sie mit Mitte 50 durch sein können, wenn sie wollen. Ja, das kann jeder Zahnarzt erreichen mit dem, was er verdient. Also ist jetzt mein Anspruch und
ja,
sollen sie das einfach selber nachlesen und hoffentlich dann auch uns kontaktieren, die, die noch nicht bei uns Kunde sind. Ja. Aber wie gesagt, das kannst du faktisch für fast jede Zielgruppe anwenden ungefähr. Ich meine, das, was ich in dem Buch schreibe, kann genauso der Unternehmer für sich annehmen. Ja. Also ist jetzt eher, das heißt ja nicht auch, kann ja sein, dass nach dem Buch sicherlich noch ein paar andere Zielgruppen geschrieben werden.
Ja, warum nicht? Das stimmt. Jetzt hast du gerade schon mal einmal so ein bisschen von diesem Mix gesprochen, wenn es darum geht, Marketing zu betreiben, um neue Kunden zu akquirieren, also Offline-Online-Mix. Wie macht ihr das? Also wie machst du das und wie machen es vielleicht auch deine Berater? Wie kommt ihr an neue Kunden? Das ist ja immer wieder das Thema von vielen Finanzberatern. Wie komme ich an gute Neukunden? Wie funktioniert's?
Also wir leben hier tatsächlich eine Breitbande an Aktivitäten, die es gibt. Also das ist ja auch irgendwo endlich.
Ja.
Ich gehe in den Offline-Bereich. Offline-Bereich, die Klassiker Endkundenveranstaltungen organisieren, ja. Mhm. Und eben Live-Seminare halten. Du brauchst natürlich halt auch Inhalt, ja, und ein interessantes Thema, aber mit dem Thema, das wir bedienen, ist das nicht so schwer als Honorarberater. Ich kann mich noch erinnern, als ich so an den Anfängen war, habe ich dann mal für Zahnärzte ein ganzes Jahr lang Vorträge deutschlandweit gehalten, zu dem das Wording war, was einem Banken und Versicherungen gerne verschweigen.
Ja. Ja.
Wir hatten teilweise 40, 50 Teilnehmer in diesen Vorträgen.
Wow.
Danach kannst du ja denken, Aufträge wie am Fließband.
Ja. Ja.
Das ist Offline-Thema. Offline-Thema ist, du brauchst, musst Netzwerke haben zu Netzwerken, also zu Meinungsführern aus Branchen. Ja, ich mache jetzt mal wieder, ich gehe jetzt mal in meine Gruppe Zahnärzte. Da gibt es Unternehmensberater für Zahnärzte, schließt du Allianzen. Zum Beispiel halte ich Seminare mit dem Herrn Petersen von Solomed, ehemaliger Zahnarzt, der heute eine große Firma hat, eine internationale, wo er halt Dinge verkauft für Zahnärzte, aber auch ihnen zeigt, wie sie ihren Praxiserfolg steigern können, wie er es gemacht hat damals, als er noch
okay. Zahnarzt,
strategischer Partner von mir. So, und das gibt es ja für alle Zielgruppen. Ja? Es gibt ja überall Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater, etc., mit denen du strategische Allianzen knüpfen kannst. Das ist alles Offline-Thema. Ja?
Also wichtige Multiplikatoren auf jeden Fall, die dieselbe Zielgruppe haben wie du, aber auf einem anderen Gebiet, also auf einem anderen Geschäftsgebiet. Und so könnt ihr zusammen groß werden, im Prinzip, genau. Ja? Zusammen wachsen, ja.
Und eben, wie gesagt, Veranstaltungen, Event-Marketing nennt sich das ja. Du lädst eben, alle, muss ja nicht eine Zielgruppe, kannst auch allen Links hier durch. Ich habe hier einen Vortrag am so und so vielten zu dem Thema. Hast du Lust, hast du Zeit und hast du 10, 15 Teilnehmer da, erzählst du mit einem guten Vortrag. Der muss natürlich spannend sein und zielführend. Und schon wieder hast du die nächsten Aufträge. Ja? Also dann das Thema Event-Marketing funktioniert auch sehr gut. Naja, und die Königsklasse ist natürlich Empfehlungsmarketing, ja. Das heißt, da gibt es auch einen Prozess aus den USA, wie man intelligentes Empfehlungsmarketing mit dem Kunden betreibt, ja. Feedback-Marketing und das sind so die Offline-Varianten. So online, ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die wir auch komplett ausleben. Das Thema in sozialen Netzwerken eben, entweder eine geschlossene Facebook-Gruppe zu haben, die ich habe zum Beispiel mit einem Partner von uns zusammen, wir machen das zu zweit.
Eben ja.
Die Prophylaxe-Gruppe nur für niedergelassene Zahnärzte. Wie gesagt, da muss man sich auch drauf bewerben. Ich glaube, wir haben so 350 niedergelassene Zahnärzte in dieser Gruppe. Und dann musst du halt mit denen ja einfach ja, Inhalt liefern und so weiter. Und dann kommen auch da die Anfragen im Prinzip. Ja, wir haben für diese Finanzprophylaxe-Gruppe dann eine spezielle Landingpage entwickelt, wo man die Zahnärzte dann draufleitet. Da können sie sich ein E-Book ziehen und so weiter. Ja. Also es ist gar nicht so schwer, diese ganzen Dinge. So, das ist das. Du kannst aber auch einen Funnel aufbauen in sozialen Netzwerken, mit, dass du auch hier, dass sich derjenige ein E-Book ziehen kann, etc. Das sind so die Aktivitäten, ja, im Online-Marketing. Ja. Wie ich glaube, natürlich, das ist natürlich eine sehr, du kannst natürlich einfach, du machst Anzeigen in Google, ja, ist natürlich auch eine Thematik, ja, aber da musst du halt ein spannendes Thema haben, als Honorarberater, wie wir es sind, oder als ETF-Experten, ist es relativ einfach, Google-Anzeigen zu machen, weil es genau für diese Ziel, da gibt es eine Zielgruppe, die genau nach ETF-Beratung sucht oder nach Honorarberatung. So, und die landen logischerweise bei mir. Ist also gut investiertes Geld auch in solchen Anzeigen. Oder natürlich die Königsklasse, eine SEO-Optimierung, dass deine Homepage so optimiert ist, dass es genau die Leads generiert, der idealen Kunden zu deinem Thema. Ja? Also nicht jetzt in meinem Fall, so, hier geht es jetzt gar nicht mehr um Zahnärzte, sondern hier geht es jetzt um der Experte für ETFs. Ja? Ich möchte mein Geld auch in ETFs anlegen, habe keine Ahnung wie. Und ja, ich habe gesehen, Sie sind hier der Spezialist dafür. Ich hätte gerne einen Termin. Ja? Punkt, dann wird Geld verdient. Ja? Und wir haben letztes Jahr, wie viele haben wir uns? Knapp 200 Lead-Anfragen gehabt an die Honorarfinanz und das sind faktisch nur ideale Anfragen. Also das ist jetzt nicht so, ich hätte eine Haftpflicht oder möchte hier mein Auto versichern, sondern ich habe Geld zum Anlegen, ich möchte das Alter vorsorgen. Punkt, das ist die Anfrage. Und Honorarfinanz, ja gut, wie der Name schon sagt, klar, ich gehe davon aus, dass es hier Geld kostet, wenn ich mich beraten lasse, ja klar.
Diese Aktivitäten, jetzt muss ich mal nachfragen, machst du das dann alles selbst oder hast du dafür Dienstleister? Denn ich sag mal, jetzt für den Hörer draußen, du sagst, naja, es ist ja im Prinzip ganz einfach. Nur wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, steht man erstmal vielleicht vor so einem großen Berg, was soll ich jetzt tun? Wie handelst du das in der Regel mit Dienstleistern oder hast du interne Mitarbeiter dafür?
Also, ist hier immer so ein bisschen der Traum, ja, ich möchte natürlich Neukunden, aber dafür nichts ausgeben, ja, das ist ja natürlich eine komplett falsche Denkweise. Marketingaktivitäten, Neukundengewinnung kostet halt immer Geld und auch genau ich nutze externe Dienstleister, ich nutze ja auch dich für Social Network, ja, für diese Anzeigen zum Beispiel, ja, aber auch für andere Dinge, natürlich macht man sich's dann, delegiert man auch Dinge, ja. Aber die Ideen entwickeln wir, zum Beispiel wir beide haben die auch zusammen entwickelt, aber natürlich entwickle ich die auch selber. Und ja, aber man nutzt natürlich externe Dienstleister, man muss hier nicht alles machen. Ich baue doch nicht selber mir eine eigene Landingpage. Da gibt es eben Leute, die das viel besser können. Ich gebe denen nur vor, was da ungefähr sein soll, was das Wording sein soll. Und dann bauen die das für mich und alles gut, ja.
Ja, Mensch.
Geld und jeder, es muss halt nur so sein, wenn ich in solche Dinge investiere, muss es hinten raus halt auch was bringen. Ja, sonst habe ich natürlich Fehlinvestitionen getätigt. Ja.
Genau, das ist, da habe ich ja schon in vielen Podcast-Folgen drüber gesprochen, dieser sogenannte Return on Ad Spend. Ne? Also wenn du oben, ist ja wie eine Geldmaschine, du tust oben 1 Euro rein in deine Kampagne und jetzt wäre es natürlich schön, wenn unten mehr als 1 Euro wieder rauskommt. Ja, dann macht es Spaß. Ne?
Genau. So, das, ich glaube aber, das, ja, wo scheitert es denn am meisten? Ne? Ich behaupte mal an der Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung halte, eine, dann kann ich es auch bleiben lassen. Eine ist wie keine. Ja? Entweder ich mache eine Sache nachhaltig und dauerhaft, ja, weil erst dann wird sich auch der Erfolg einstellen, oder ich lasse es bleiben. Ja? Also zu hoffen, ich mache jetzt eine Aktion und jetzt habe ich ausgesorgt fürs ganze Jahr, ja, schön wär's, ja. Dann werden wir ja alle, hätten wir alle kein Problem, sondern viele sind ja dann sehr schnell enttäuscht und geben gleich auf und das ist meistens schon der Anfang vom Ende und das ist so der größte Grund des Scheiterns, weil man einfach denkt, ja, ich mache eine Sache und ja, die muss funktionieren und dann funktioniert es nicht gleich auf Anhieb oder bringt nicht das Ergebnis, was man sich erhofft hat und ist enttäuscht und gibt auf, das ist der Todesstoß.
Kann ich super unterstreichen. Das ist ja gerade das Thema, da sind wir wieder bei den Prozessen. Wenn du etwas anfängst, wird der Prozess noch nicht optimal sein. Das heißt, du hast Learnings, du siehst gerade beim Online-Marketing, wie sehen die Zahlen aus und kannst optimieren. Und so wird es immer besser, immer feiner. Und irgendwann funktioniert so gut, dass du in der Tat oben 1 Euro reinschmeißt und unten dann halt, keine Ahnung, 2 oder 3 Euro rausbekommst oder vielleicht sogar noch mehr.
Ja. Oder die Posts, wenn man in Social Media postet und so. Naja, wenn man sich die Anfänge anschaut, klar, man fängt irgendwie mal an und wenn man heute rückblickt, auch ich, denke ich, oh Gott, was habe ich denn damals gemacht? So, aber über die vielen Jahre wird es halt, man wird von Mal zu Mal besser, ja, und indem ich regelmäßig tue nachhaltig, werde ich immer besser, besser. Ich muss halt immer das Gleiche tun und versuchen dann, das zu verbessern und somit wird es halt auch immer besser und besser und ja, das ist leider das, wo aber dann halt die meisten klaglos scheitern müssen.
Das kann man super beobachten, was du gerade beschrieben hast, wenn man sich mal YouTube-Kanäle anschaut, die schon ein paar Jahre alt sind und die alten Videos noch drauf sind und man so ein Video von derselben Person nimmt von vor 4 Jahren und heute, wie gewaltig da der Fortschritt ist, der da entstanden ist. Ne? Von der Qualität, Inhalte, also das ist das, so diese Nachhaltigkeit, ne? Die ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Und zwar bei allem. Wenn ich mir meine erste Homepage anschaue, ja, und heute, ja, sind natürlich Weltenunterschiede. Und so ist es bei allen Dingen halt. Auch die Prozesse. Wenn ich die Prozesse, auch unser Anlageberatungsprozess vor 10 Jahren anschaue, da denkst du, damit habe ich echt Geld verdient. Und wo man heute steht, ja, ja, das ist aber, man muss halt mal anfangen, ja. Der Erfolg liegt in 3 Buchstaben, ja. Kennst du ja.
Ja, tun.
Ja. So, und das ist, ja. Ja, und wie gesagt, man muss es einfach tun und ja, es wird nicht immer alles klappen, ja, man wird auch mal daneben hauen, aber nur dann kannst du es ja optimieren, verbessern und die Stellschrauben justieren, ja, so war es ja auch bei mir, ja, die Company steht heute woanders und in 10 Jahren wird sie wieder woanders stehen, ja, wenn ich dann wahrscheinlich zurückblicke ins Jahr 2000, wann wir sagen, ach Gott, guck mal da, wie das noch war damals, ja.
Ja, das ist ja, 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 die Zeit schreitet voran, aber ich hab hier noch 2 ganz, ganz tolle Fragen. Die müssen wir auf jeden Fall hier heute noch unterbringen. Wäre auf jeden Fall super. Du hast gerade so gesagt, 10 Jahre, ich will mal gar nicht so weit nach vorne schauen. Mich würde mal interessieren, wo stehst du denn in 5 Jahren, also 2025, mit deinem Unternehmen als Unternehmer? Hast du da so eine Vision und etwas im Kopf?
Klar, sonst hätte ich keine Lust, morgens aufzustehen.
Okay.
Die Triebfeder ist ja meine Vision und ich werde das führende Institut für unabhängige Honoraranlageberatung in Deutschland sein. Das bin ich ja jetzt schon auf dem besten Weg und somit auch eines des führenden Haftungsdächer in Deutschland für unabhängige Honoranlageberatung. Das heißt, ich werde 2025 werden wir mindestens 100 Berater haben, eher mehr. Das ist nur der Anfang und ich will natürlich flächendeckend die Company als Haftungsdach, als Franchise positionieren und diesen Investmentprozess, dieses Erfolgskonzept auf Honorarbasis allen anderen an die Hand geben, die auch Lust haben, in Zukunft ihren eigenen Unternehmenswert zu steigern. Das ist ja meine Mission gegenüber Beratern. Ich helfe denen, einen eigenen Unternehmenswert aufzubauen, eben mit wiederkehrenden Honorareinnahmen. Ja, das steigert auch den Wert eines Unternehmens, eben Asset Under Management aufzubauen. Ja. Ja, und es funktioniert und da arbeiten auch alle drauf hin, die jetzt auch hier sind. Unsere Besten haben ruckzuck mehrere Millionen akquiriert. Einer unserer, der hat von einem Jahr angefangen, ein Berater. Gut, der kommt aus der Bank, aber ein junger Kerl, ja. Und der marschiert jetzt Richtung 15 Millionen, ja, und wird Ende des Jahres 20 Millionen schon Asset Under Management haben. Das heißt, wir reden über 200.000 Euro wiederkehrende Einnahmen. Ja, du hast kaum Arbeit und hast jedes Jahr 200.000 nur laufen, ja. Neben dem noch einmaligen Honorar. So, und das ist ein cooles Business. Ich glaube, bin nicht sogar das Business der Zukunft. Provisionen braucht es nicht. Menschen sind bereit dafür, Geld zu zahlen, wenn man natürlich den Nutzen, den Vorteil klar kommuniziert und natürlich auch noch eine gescheite Zielgruppe hat. Aber das ist da, wo ich hin will. Wie gesagt, das führende Institut in dem Bereich zu werden und zu sein.
Ja, na, da drücke ich dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer, vielleicht so zum Ende, wenn jetzt der Zuhörer sich fragt, okay, das hört sich alles so richtig, richtig gut an, Zielgruppe, klar, okay, ich muss Nutzen bringen und dieses Thema Expertenstatus wahrscheinlich schon sehr, sehr wichtig. Was würdest du sagen, wenn man jetzt vielleicht als Berater das Gefühl hat, dass man diesen Expertenstatus noch nicht hat? Womit sollte ich starten, um mich dahin zu bewegen? Hast du da eine Idee oder einen Tipp?
Naja, es ist, man muss auch mal zu sich ehrlich sein. Habe ich denn wirklich das Talent auch dafür, ja? Das selber auf die Beine zu stellen? Ja? Und es gibt dann doch viele Berater, die sind exzellente Berater, tolles Kundenmanagement-Beziehung, aber das Drumherum, das ist nicht ihr Talent. Und das ist auch gut so. So, und die Frage ist, muss ich wirklich alles als Berater machen können und tun? Mhm. Ja? Und wenn man sich die Erfolgreichen anschaut, in den USA etc., die sagen, nee, ich konzentriere mich auf meine Kunden, aufs Beziehungsmanagement und den Rest source ich out, delegiere ich und da arbeite ich mit strategischen Partnern zusammen. Ich will jetzt hier keine Werbung für mich machen, ja. Nur das sind die intelligenten Berater, ja. Und die verdienen mehr wie derjenige, der alles selber machen will. Ja, weil das ist halt sehr anstrengend und viele haben natürlich auch Familie, Kinder. Ich habe jetzt keine Kinder, ja. Ich habe halt die Zeit gehabt, sowas auf die Beine zu stellen, aber da bin ich wahrscheinlich einer von wenigen. Ja, so
ja.
Jedem an. Und helfe ihm dann, sich zu positionieren, zum Experten zu werden, mit Prozess, mit allem. Aber das ist irgendwo, das muss ich für mich entscheiden. So, und wenn ich dann halt gegen die Wand fahre und am Ende feststelle, außer Spesen nichts gewesen, viel Geld ausgegeben und Kunden gelitten, ja, dann ist die Frage, muss ich dieses Lehrgeld halt zahlen? Aber muss jeder selber entscheiden. Also wie gesagt, ich muss mir die intelligente Frage stellen, muss ich das wirklich alles selber machen oder gibt es jemanden, der das mir hilft umzusetzen. Ja, also ich kaufe mir auch Hilfe ein, ja, über dich oder wen auch immer, über Dienstleister. Ja, das wird, denke ich, wichtig sein, sich das zu beantworten. Aber es wird immer wieder welche geben, die auch die Power haben, sowas selber zu initiieren. Und so kenne ich auch einige, machen das super, ja. Aber wie gesagt, nicht jeder hat das Talent.
Okay, ja.
Rat, was man dann halt drauf haben muss, zu drehen, ja.
Ja, also für mich so eigentlich ein relativ einfaches Fazit des Gesprächs. Also Zielgruppe wichtig. Ich weiß auch, dass draußen viele Berater das gar nicht mehr hören können, weil es schon so oft draußen gesagt wurde, ja, du musst eine Zielgruppe haben. Aber dieses Thema Zielgruppe ist einfach extrem wichtig, weil dann weißt du natürlich auch, welchen Nutzen du bieten musst. Also Zielgruppe und Prozess, das sind wahrscheinlich entscheidende Themen für deinen, für euren Erfolg bei der Honorarfinanz.
Es kann ja auch ein Zielthema sein. Es muss ja gar nicht ein Kunde sein. Es kann, also wie gesagt, es wird immer, es gibt auch Zielthemen. Wenn du dich mit einem speziellen Thema positionierst und da Experte bist, da ziehst du zwar verschiedene Zielgruppen an, aber das ist ja egal, ja.
Absolut.
War mal das Thema ETFs, ja, jetzt was wir sind. Du kannst dich auch als der ETF-Experte positionieren. Naja, dann kriegst du alle Anleger, die halt so Interesse haben an ETFs. Und das ist dann egal, ob das ein Zahnarzt ist oder ein Ingenieur oder ein Akademiker. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Oder.
Ja, Davor, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns mal in dein Unternehmerdasein, in deine Company gegeben hast. Also es war wirklich super spannend und ich bin sicher, dass die Hörer draußen doch da so einiges mitnehmen konnten. Also vielen, vielen Dank und für dich natürlich wirklich alles Gute, viel Erfolg weiterhin, viel Spaß bei deiner großen Vision und Mission 2025. Ich werde sie auf jeden Fall so ein Stück weit weiter verfolgen können. Also bis bald.
Vielen Dank, Markus. Bis bald. Danke. Tschüss.
Okay, ciao.